Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal über Ricardo, über online, über den Computer, über das Internet, Sachen verkauft und andere Sachen gekauft. Und wenn es dann so zu einem Kaufsabschluss kommt, dann nimmt man Kontakt auf mit ihrer Person, schriftlich, man schreibt ein paar Mal hin und her, macht ab. Und irgendwann denkt man, was ist echt das für eine Person, die sich dahinter verbirgt? Und dann, wenn es so weit ist, dann sieht man, wer das ist. Und ich habe mir überlegt, beim Unser Vater im Himmel, wie geht es uns echt einmal, wenn wir den Gott einmal wirklich sehen, wie er ist? Wir alle machen uns Vorstellungen aufgrund von Erfahrungen, machen uns ein Bild von dem Gott. Und vielleicht ist er nochmal ganz anders. Wer ist das eigentlich, mit dem wir laut Jesus reden sollen? Es geht heute um den ersten Teil von unser Vater im Himmel. Auf der einen Seite ist es unser Vater, was für Nähe und Geborgenheit steht. Und andererseits ist er im Himmel, was für seine Einzigartigkeit und Heiligkeit spricht. Die Integration von Gottes Eigenschaften, unser Gottesbild, ist entscheidend für unsere Grundhaltung, mit der wir beten. Wir müssen eine Vorstellung haben, mit wem dass wir reden, damit wir mit der richtigen Grundhaltung beten können. Und da geht es mir heute, vielleicht ein bisschen mehr von dem Gott zu sehen, von dem Unser Vater im Himmel. Der Chuck Colson war einer der engsten Berater vom US-Präsident Richard Nixon. Und er war am Watergate-Skandal beteiligt. Das war 1973, oder ein paar Jahre vorher. Es ging um Missbrüche von Regierungsvollmachten gegangen. Am 1. Juni 1973, kurze Zeit nach dem Skandal, hat er vom Freund zum ersten Mal die gute Nachricht vom Evangelium gehört. Und er berichtet Folgendes. In dieser Nacht schrie ich zu Gott und fühlte mich unaufhaltsam in seine Arme gezogen. Das war die Nacht, in der ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe und das größte Abenteuer meines Lebens begann. Einige Jahre sind ins Land gezogen, bis der Colson gemerkt hat, dass sein Bild von Gott unvollständig ist. Ein anderer Freund hat ihm empfohlen, eine Predigtserie zu hören. Nachdem er das gemacht hat, schrieb er: Am Ende der sechsten Predigt befand ich mich auf meinen Knien, tief im Gebet, in Ehrfurcht vor Gottes absoluter Heiligkeit. Es war ein lebensveränderndes Ereignis für mich, als ich ein völlig neues Verständnis der Heiligkeit Gottes für mich gewann. Zur Zeit von Martin Luther ist sehr stark die Heiligkeit von Gott betont worden. Die Frage, mit der Luther gekämpft hat, hat ja gelautet, wie komme ich angesichts von dieser Heiligkeit von dem Gott, ein gnädiger Gott, über? Der Luther hat so mit der Heiligkeit von Gott gerungen, dass er schlaflose Nächte hatte, am Boden gelegen ist und mit seiner Sündhaftigkeit gerungen hat. So intensiv hat er die Heiligkeit von Gott gespürt. In der heutigen Zeit haben wir mehr Gottesliebe auf dem Radar. Ein gutes Beispiel ist, finde ich, der Roman Die Hütte oder auch der Film Die Hütte, wo eigentlich vor allem die Liebe, die Zugewandtheit, die Barmherzigkeit von Gott beschreibt und die Heiligkeit Gottes eigentlich gar nicht zum Vorschein kommt. Die Liebe und die Heiligkeit sind nicht zwei Seiten von Gott. Es ist auch nicht so, dass Gott ludisch ist. Bei einem Gebet hast du Pech und prallst in seiner Heiligkeit ab. Und beim nächsten Gebet hast du Glück gehabt, du begegnest seiner Liebe. Das ist nicht so. Wir müssen verstehen, dass Gott zu 100% heilig und zu 100% lieb ist und zu 100% mächtig und so weiter. Es geht nicht darum, eine Balance oder eine Mitte zwischen den beiden zu finden, sondern beides 100%ig zu verstehen. Unser Vater im Himmel, die Nähe von dem Gott, die Liebe, die Barmherzigkeit, aber auch die Einzigartigkeit, die Distanz und die Heiligkeit. Extrem sind ja nie hilfreich. Hinter einem Extrem von einem nur heiliger Gott steckt die Angst, für seine Sünde bestraft zu werden. Es ist nie genug, wenn ich bringen kann. Gott ist nicht gut. Er ist ein zorniger Tyrann. Und hinter dem Extrem von einem liebenden Gott steckt Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde, mangelnde Veränderung vom Charakter. Dann haben wir irgendwo einen Gott, der Mädchen für alles ist. Unser Mädchen für alles, wo unseren Zweck dienen muss. Ehrfurcht vor einem solchen Gott ist nicht vorhanden. Die Heiligkeit und die Liebe bilden zusammen eine Aufwärtsspirale, die in Richtung Gott geht. Ich habe so eine Spirale mit, so eine Helix, so eine DNA-Helix. Okay. Ja. Wo so dargestellt worden ist, so ein Helix, oder unten durch, das ist so eine Spirale, und die DNA-Helix hat so zwei Stränge. Und man kann sich vorstellen, dass ein Strang ist die Liebe von Gott und der andere ist die Heiligkeit, und die geht so rauf, und da wird der Mensch dargestellt. Und jetzt so in unserem Thema, wo wir heute dran sind, geht die Helix rauf mit der Heiligkeit und der Liebe, und wir werden Gott immer näher kommen. Wenn wir beide integrieren in unser Bild, das wir von Gott haben. Die beiden Eigenschaften ergänzen sich und bedingen sich gegenseitig. Je mehr wir die Heiligkeit verstehen, desto mehr werden wir auch die Liebe verstehen. Je mehr, dass wir die Liebe verstehen, desto mehr werden wir auch die Heiligkeit verstehen. Je mehr wir verstehen, wie riesig die Kluft ist zwischen Gott und uns Menschen, wie weit der Himmel eigentlich weg ist, oder unser Vater im Himmel, je mehr werden wir auch verstehen, was für eine Liebe das dafür nötig ist, um die Kluft zu überbrücken. Ich möchte auch dazu einen Text vorlesen für heute. Der steht im 2. Mose 19, Vers 16 bis 25. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Also das Volk Israel ist im Sinai. Dort, wo sie dann auch die 10 Gebote bekommen haben. Und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, sodass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Mose führte sie aus dem Lager heraus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war in Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Als nun der Herr auf den Gipfel des Berges Sinai hinabgekommen war, rief er Mose zu sich. Und Mose stieg auf den Berg. Der Herr befahl Mose: Steig wieder hinunter und warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen, sonst würden viele von ihnen sterben. Sogar die Priester, die sich mir sonst nähern dürfen, müssen sich reinigen oder ich werde sie vernichten. Aber Herr, das Volk kann gar nicht auf den Berg steigen, wandte Mose ein. Du selbst hast uns gewarnt und mir befohlen, eine Grenzlinie um den Berg zu ziehen und ihn für heilig zu erklären. Also es gibt eine Grenzlinie zwischen heilig und profan, nicht heilig. Doch der Herr antwortete: Steig trotzdem hinunter und bring Aaron mit auf den Berg. Die Priester und das Volk dürfen jedoch die Grenze nicht überschreiten, um zu mir heraufzukommen, sonst werde ich sie vernichten. Da stieg Mose hinunter zum Volk und teilte ihnen alles mit. Das ist so ein Text über die Heiligkeit von Gott. Und wenn du am Schluss von dieser Predigt den Eindruck hast oder sagst, hey, eigentlich möchte ich mehr die Heiligkeit von Gott, ich möchte mehr von dieser Heiligkeit auch kennenlernen und in mein Bild integrieren, dann empfehle ich dir, Altes Testament zu lesen. Wenn wir über die Heiligkeit reden, sprechen wir, wenn wir so Land auf, Land ab über Heiligkeit reden, dann reden wir über Personen, die vielleicht moralisch perfekt scheinen. Oder wir reden von Sachen, die uns ganz besonders wichtig sind. Manchmal ist uns das Auto heilig. Oder früher noch, hätte es auch ein Sonntagsgeschirr sein können. Da ist nur ganz an besonderen Tagen, zu besonderen Feierlichkeiten rausgeholt worden. Und wir jetzt müssen mit Samthandschuhen anlangen und ganz besonders behandeln. Heute sind eins vom ersten Mal meine Eltern da im Gottesdienst. Sie wissen noch, von was ich da rede. Wir haben auch ein Sonntagsgeschirr gehabt, damals, so ein richtig schönes. Mit so, ich glaube, jetzt so Lilie oder etwas drauf. Ich weiß es gar nicht mehr recht. Aber es war nicht so, dass bei uns in der Familie heilig wäre. Aber das war so etwas, wo man so für besondere Anlässe gebraucht hat. Der Begriff der Heiligkeit, wie es die Bibel vermittelt, ist noch viel tiefer und reicher. Der Begriff bringt zum Ausdruck, dass Gott einzigartig ist und über aller Schöpfung steht. Es ist kein anderer, der über ihm steht. Das hebräische Wort meint abgetrennt, abgesondert, einzigartig. Das ist Gott. Heilige Sachen sind also getrennt von den Normalen, vom Profanen. Der Mose hat laut Gott die Grenze um den Berg sollen ziehen und damit zwischen heiligen und nicht heiligen Sachen beziehungsweise Menschen unterscheiden. Gott steht natürlich auf der heiligen Seite. Dort, wo Gott ist, gibt es keine Verfehlung, keine Unmoral, keine Unwahrheit oder sonstige Sünden. Dort, wo Gott steht, ist er allein. Und er ist der Einzige in seiner Klasse, erhaben über alles andere. 1. Samuel 2, Vers 2 steht, keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Menschen, Ort und Ding sind nur darum heilig, weil sie in unmittelbarer Beziehung oder unmittelbarer Verbindung zu Gott stehen. Gott selber ist Definition und der Ursprung von der Heiligkeit. Vielleicht ein zweites Bild, oder um die Heiligkeit von Gott ein bisschen besser zu verstehen, ist das Bild von der Sonne. Die Sonne ist auch einzigartig im Solarsystem. Das heisst ja darum Solarsystem, wegen der Sonne. Das System, wo wir drin leben. Die Sonne ist gewaltig, sie ist kraftvoll. Sie hat auf der Oberfläche ca. 5500 Grad Celsius. Obwohl sie 150 Millionen Kilometer weg ist, strahlt die Wärme von der Sonne zu uns ab. Besonders dann, wenn sich die Wolken verziehen. Die Sonne ist Lebensgeber. Quelle für unser Leben. Ohne Sonne könnte kein Mensch und keine Pflanze wachsen. Auf Gott übertragen. Gott ist einzigartig. Es gibt niemanden, der so ist wie er. Gott ist unendlich kraftvoll. In der Bibel steht, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Und drittens, Gott ist Quelle und Ursprung von allem Leben. Ohne Gott wären wir heute nicht da. Wir könnten keinen Atemzug tun. Leider haben wir den Sinn für etwas Heiliges ein Stück weit verloren. Weil wir es auf dieser Welt nicht mehr so mit heiligen Sachen zu tun haben. Früher haben die Menschen noch mehr erhabene bzw. ehrerbietende Erfahrungen gemacht. Kürzlich hat mir jemand gesagt, dass sie, wenn sie am Tisch der Eltern gesessen sind, dass sie kein Wort haben dürfen sagen. Es hat auch eine Zeit gegeben, wo die Eltern gesiezt haben. Es gibt heute noch Kulturen, wo das so stattfindet tut. Und ich glaube, das ist aber teilweise heute sogar noch, aber früher noch, wenn ein Klassenlehrer reinkommt, ist, hat man immer aufstehen müssen. Ich glaube, das ist heute teilweise auch wieder so. Ich glaube, einfach um einigermaßen die Ruhe können anbringen. Die Juden haben so eine Ehrfurcht von dieser Heiligkeit von Gott, dass sie den Namen, den Gott ihnen vorgestellt hat, im 1. Mose 3, dass der sie gar nicht ausgesprochen hat. Immer wenn sie im Lesen von der Schrift auf den Namen gestoßen sind, haben sie eine Pause gemacht. Er hat nicht ausgesprochen. Was passiert, wenn wir Menschen mit dem heiligen Gott in Kontakt kommen? Die Reaktion der Israeliten auf den heiligen Gott war voller Furcht und Zittern. Sie sind erschrocken. Der Berg war wie ein Vulkan. Ein Bild von Gottes Heiligkeit, wie ein Vulkan hat der Berg ausgesehen. Auf den Philippinen sind gerade jetzt 70'000 Menschen auf der Flucht vor dem Vulkan Mayon. Ein Vulkan ist lebensbedrohlich. Man muss schon lebensmüde sein, um dann einfach stehen zu bleiben. Darum hat der Herr Mose befohlen, steig wieder hinunter und warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen, sonst würden viele von ihnen sterben. Und an anderer Stelle sagt der Herr, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. So stark ist die Heiligkeit von Gott. Jeder, der mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt kommt, muss unweigerlich sterben. Je mehr sich ein Raumschiff der Sonne nähert, desto schneller wird sie verglühen. Das Paradoxe ist, dass die Sonne einerseits Leben schafft und erhaltet, aber auch unheimlich gefährlich ist. Das Gleiche gilt für die Heiligkeit von Gott. Gottes Heiligkeit ist so schön, so einzigartig, dass wir sterben müssen, wenn wir mit ihr in Kontakt kommen. Das ist schon ein anderer Aspekt, als wir uns so gewöhnt sind. Der Jesaja hat Einblick bekommen in den Thronsaal von Gott und wird so der Heiligkeit Gottes ausgesetzt. Und seine Reaktion war im Jesaja 6, wehe mir, denn ich bin verloren. Der Jesaja war traumatisiert, er war geschockt, weil er seine eigene Sündhaftigkeit in der Heiligkeit von Gott erkannt hat. Es ist so ein Effekt von der Heiligkeit Gottes, dass der Mensch erkennt, wer er ist. Wir reden heute nicht mehr so davon, dass wir verloren sind. Vielmehr denken wir, dass wir ganz gute Menschen sind. Denn wir spulen ja vorbildlich das ganze christliche Programm ab. Ein anglikanischer Bischof, John Charles Ryle, hat einmal gesagt, die Mehrheit der Menschen hat keine Sündenerkenntnis mehr. Die Menschen empfinden ihre geistliche Krankheit nicht. Es ist ihnen nicht bewusst, dass sie verloren und schuldig sind und vor dem Abgrund der Hölle stehen. Je weniger wir, dass wir die Heiligkeit von Gott sehen, desto weniger werden wir unsere Sündhaftigkeit sehen. Und Sündhaftigkeit meine ich jetzt nicht in erster Linie das moralische Versagen. Die Wurzel von jeder Sünde ist Misstrauen gegenüber Gott. Das ist eine Beziehungsfrage zu Gott. Immer wieder mal kommt es vor, bei einem medizinischen Routinenuntersuch, dass jemand von einer Krankheit erfährt, von der er gar nichts gewusst hat. Das Röntgenbild und die Diagnose vom Arzt sind aber eindeutig. Genau so brauchen wir Licht von außen, um unsere innere Krankheit zu erkennen. Die Sonne bzw. die Heiligkeit Gottes muss uns anstrahlen, damit wir erkennen, wer wir wirklich sind. Sie durchdringt alles und jeden und bringt, wie beim Jesaja, unsere wahre Identität das Licht. Sündige Menschen und ein heiliger Gott, das ist nicht kompatibel. Trotz dem riesigen Graben zwischen Gott und uns sagt Gott, ihr sollt für mich heilig sein, weil ich der Herr heilig bin. Im Neuen, das ist nicht alttestamentlich, das ist auch im Neuen Testament, wird das immer wieder bestätigt. Übrigens sind auch im Neuen Testament Menschen mit der Heiligkeit von Gott so konfrontiert, dass sie gestorben sind. Zum Beispiel der Ananias und Sapphira. Das sind zwei so Beispiele, die mit ihrer Raumfähre zu näher die Heiligkeit, zu näher zu ihnen gefahren sind. Und sie müssen sterben. Im Neuen Testament steht im Hebräer 12, Vers 14, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Unsere Berufung ist, heilig zu werden. Das ist ein bisschen blöd, weil heilig ist so negativ beleidigt bei uns. Mit heilig meinst du, du bist heilig, du bist ein Heiliger. Meinen wir eigentlich jemand, der ein bisschen heuchelt. Aber du hast eigentlich ganz etwas anderes gemeint. Und wir merken auch, dass die Heiligkeit extrem, das Gesehen von dieser Heiligkeit Gottes extrem mit der Veränderung, mit dem Reifen im Glauben, mit dem Wachstum im Glauben zusammenhängt. Ich glaube, dort, wo wir die Heiligkeit von Gott nicht sehen, wird sich unser Charakter auch nicht verändern. Wer Gottes Heiligkeit begriffen hat, muss nicht mehr, sondern möchte Gottes Gebot tun. Das ist so ein grosser Unterschied. Das ist Freiheit. Das ist der Unterschied zwischen Unfreiheit, Pflichterfüllung und Freiheit. So wie es der David gesagt hat im Psalm 119, Vers 47, wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Ein Sohn, der seinen Vater verehrt, wird ihm eher gehorchen als ein Sohn, der das nicht tut. Wo der Vater mehr oder nur als Kumpel sieht. Bei den damaligen Völkern rings um Israel war es üblich, dass sie sich Opferstätten auf den Bergen oben errichtet haben. Jeden Tag haben sie sich den Berg aufgequält, vielleicht mit einem Tier auf dem Rücken, und haben dort oben auf dem Berg bei diesen Altär unzählige Opfer gebracht. Manchmal sogar eigene Kinder, Kinderopfer. Nur um dem heiligen Gott näher zu kommen. Das ist auf folgendem Glaubenssatz geschehen. Je mehr ich mich anstrenge und opfere, desto gnädiger und wohlwollender wird mein Gott mit mir sein. Unser Gott ist anders, halt eben heilig, einzigartig. Er verlangt nicht, dass wir die Heiligkeitsstufen hochklettern. Gott kommt den riesigen Berg für uns runter. Gott selber wird Mensch und lebt das Leben wie wir, nur ohne Sünde, damit er für uns am Kreuz voll Golgatha für unsere Sünden sterben kann. Jesus Christus ist der einzige Weg in die Heiligkeit von Gott. Aber die Heiligkeit bleibt bestehen durch Jesus Christus. Gott verändert sich nicht, der Gott vom Alten Testament, der Gott vom Neuen Testament ist nicht ein anderer Gott als der vom Alten Testament. Das Kreuz ist die Brücke zwischen dem heiligen und dem unheiligen Menschen. Durch das Kreuz haben wir Zugang zu der Heiligkeit von Gott. Durch das Kreuz müssen wir nicht sterben, wenn wir sein Angesicht sehen. Den Beweis findest du in 1. Korinther 1, Vers 30. Dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Aber der Vater im Himmel bleibt der heilige Gott. Es ändert sich nicht. Aber wir haben Zugang zu seiner Heiligkeit, zu seiner Einzigartigkeit, zu seiner Schönheit. Jesus Christus ist der bessere Mose. Mose ist den Berg aufgestiegen, um das Volk mit Gott zu verbinden. Und Jesus kommt den riesigen Berg ab und verbindet uns durch sein Kreuz mit ihm selber. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch den Glauben, allein durch den Glauben haben wir Zugang zu Gottes Heiligkeit. Allein aus Gnade, allein aus Glauben haben wir den Status der Heiligkeit. Habt ihr das gehört? Allein durch Glauben, allein durch Gnade haben wir den Status der Heiligkeit. Der Status erlaubt uns, Gott zu sehen und sogar mit ihm zu leben. Unser Vater im Himmel. In dieser Anrede findet sich die ganze Bandbreite wieder. Im Vater liegt mehr die Liebe, im Himmel mehr die Distanz. Abgesondertheit oder die Heiligkeit. Was ändert sich in unserem Gebet? Das ist ja die grosse Frage. Wir sind ja das ganze Jahr am Thema Gebet dran. Was ändert sich in unserem Gebet, wenn wir mehr von der Heiligkeit von Gott verstehen? Das ist die entscheidende Frage für den Morgen. Wir kommen mit weniger Versuchung, den himmlischen Vater für unsere Zwecke zu missbrauchen. Wir werden mehr an unserem Charakter, unserem Charakter verändern. Es wird uns mehr ums Heilige von seinem Namen gehen, als um den eigenen Namen. Und wir werden mehr das Anliegen teilen, dass sein Wille geschehen soll und nicht unseren. Wir brauchen dringend auch ein Verständnis von Gottes Heiligkeit, um es unser Vater im ursprünglichen gemeinten Sinn beten zu können. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Vater vorstellst, unser Vater im Himmel. Ich möchte dir Danke sagen, dass du in vier Worten die ganze Bandbreite zum Ausdruck bringst von dem gewaltigen Gott, von dem heiligen, einzigartigen, schönen Gott, der uns so unendlich liebt und barmherzig ist zu uns. Ich danke dir vielmals, Jesus, dass du die Brücke geschlagen hast, dass du die Kluft überwunden hast, dass wir dürfen unser Vater sagen. Dass wir die Anrede dürfen brauchen, das ist ein Riesengeschenk, eine Riesengnade. Er lässt uns daran erinnern, wenn wir das Gebet betet. Was für ein Vorrecht, dass es doch ist. Mit dir dürfen zu leben, dich dürfen anzuschauen, ohne zu sterben. Amen.